Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das Regime im Iran versucht, das zu unterdrücken. Und das haben sie auch schon, ich glaube, die haben so 1, 2 Tage nach den Protesten, die am 16. September begonnen haben, erstmal gebraucht, um zu realisieren, dass es tatsächlich was Großes ist. Und dann haben sie ganz schnell versucht, die freie Berichterstattung zu unterdrücken. Und das ist auch typisch, das beobachten wir immer wieder von Reporter ohne Grenzen, dass als eines der ersten Grundrechte, sage ich mal, die eingeschränkt werden in solchen Situationen, eigentlich immer die Pressefreiheit mit dabei ist. Und zwar, weil das Regime sozusagen nicht möchte, dass die anderen Menschenrechtsverletzungen, die dann kommen, willkürliche Inhaftierungen oder auch natürlich übermäßige Gewalt seitens der Sicherheitskräfte, dass die eben im Dunkeln bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine freie Presse haben, die berichtet.
Hi Leute, ich bin Anna, Jugendreporterin bei Salon 5 und heute spreche ich mit Christopher Resch von Reporter ohne Grenzen über die Pressefreiheit im Iran. In dem Land geht seit Wochen die Bevölkerung auf die Straße, weil sie gegen das Regime protestiert. Welche Rolle dabei eine freie Presse und der einfache Zugang zum Internet hat, klären wir heute. Hallo Christopher.
Hallo.
Du bist bei Reporter ohne Grenzen. Möchtest du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen und was du da machst?
Ja, ich bin Christopher. Ich bin seit knapp 2 Jahren bei Reporter ohne Grenzen im Presseteam. Also ich bin Pressereferent und mein Fokus ist ein bisschen Südosteuropa, aber vor allem, und da komme ich sozusagen beruflich und von meiner Ausbildung auch her, die arabische Welt mit Iran noch als Nachbarland dran.
Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja, wir wollen ja heute vor allen Dingen über den Iran sprechen. Und was natürlich auffällt ist, also ihr veröffentlicht ja jedes Jahr ein Ranking über die weltweite Pressefreiheit. Und man kriegt ja jetzt mit, die Proteste im Iran. Aber auch generell liegt der Iran ja eher auf den hintersten Plätzen. Woran liegt das denn?
Ja, genau. Also ich meine, der Iran ist ein komplexes Land und ich möchte gleich sagen, dass es im Iran in vielerlei Hinsicht nicht gut aussieht, sage ich mal, liegt zu einem großen Teil auch an den Sanktionen, denen der Iran seit einer ganzen Weile unterliegt. Aber das betrifft uns als Pressefreiheitsorganisation ja nicht so sehr. Also das ist tatsächlich richtig. Der Iran steht seit vielen Jahren sehr weit hinten auf unserer Rangliste. Diese Bewertung haben wir jetzt auch nicht exklusiv. Das haben andere Pressefreiheitsorganisationen beobachten das ganz ähnlich. Ne? Der Iran gehört tatsächlich zu den repressivsten Ländern eigentlich weltweit. Das liegt daran, dass Hunderte Journalisten und Journalistinnen strafverfolgt wurden, ins Gefängnis gesteckt wurden oder sogar hingerichtet wurden. Das ist zuletzt im Dezember 2020 passiert. Der jetzige Präsident Ebrahim Raisi war schon 1988, also wirklich lange her, direkt eigentlich persönlich beteiligt an einem Massaker an politischen Gefangenen damals. Das hat auch hunderte Journalisten und Journalistinnen betroffen, weil er zu der Zeit in einer hohen Person im Rechtswesen, also in der Justiz in Teheran war. Wir haben eigentlich eine ständige Drangsalierung von kritischen Medienschaffenden. Also es ist okay, wenn man quasi im staatlichen Fernsehen berichtet, wenn man sich ein bisschen der Propaganda des Regimes da kein Problem damit hat, dann kann man als Journalistin oder Journalist arbeiten. Aber sobald man unabhängig oder kritisch sein möchte, wird es tatsächlich gefährlich. Und leider halt auch nicht nur für die Medienschaffenden selber, sondern es gibt so diese Eigenheit des Regimes, auch nach den Familien dann zu schauen. Sprich, wenn du jetzt eine Journalistin, eine kritische Journalistin im Iran bist und im Fokus des Regimes wärst, sozusagen flüchtest vielleicht oder dann kriegt auch deine Familie Probleme, ne? Die werden zu Hause besucht irgendwie. Und genau das Gleiche ist, wenn man im Exil lebt, vielleicht in Deutschland, vielleicht in den USA. Auch da ist es dann für die Familie, die vielleicht noch im Iran selber geblieben ist, tatsächlich schwierig, ne? Also das Regime möchte dadurch Druck ausüben. Und da kommen wir auch so ein bisschen vielleicht zu den aktuellen Protesten und der Berichterstattung darüber. Typisch ist, jetzt nicht nur für den Iran, aber die Behörden können das da schon ganz gut, ist eben wirklich, dass das Internet umfassend zensiert wird. Das wird überwacht und etwa während regierungskritischer Demos dann auch immer wieder für längere Zeit abgeschaltet.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht so toll an, jetzt gerade quasi im Iran zu sein. Du hast ja jetzt schon gesagt, das Internet wird zensiert. Wie wichtig ist denn generell das Internet für die Proteste, also für die freie Berichterstattung?
Ja, das Internet, also für die Proteste selber spielt es schon eine sehr große Rolle, die man vielleicht aber auch nicht überschätzen kann, ne? Also man hat, es ist ein ganz anderes Land und auch eine ganz andere Zeit, zum Beispiel bei den arabischen Aufständen in Ägypten und Tunesien immer von der Facebook-Revolution gesprochen. Die wäre auch ohne Facebook passiert, ne? Aber wir sind jetzt ja im Iran. Die Berichterstattung ohne Internet ist erstmal enorm schwierig, ne? Weil es funktioniert ja heutzutage so, man dreht Videos, ne, um auch einen Augenschein zu haben, also wirklich, um auch zeigen zu können, was denn da gerade passiert. Es ist dann auch weniger leicht zu fälschen, zum Beispiel, ne? Aber diese Videos müssen ja irgendwo hin. Also die müssen entweder im, oder auch ja, Videos, Tonschnipsel und die Berichte selber, die müssen ja irgendwo hin. Entweder im Land an die Mediennutzerinnen und Nutzer, oder auch ins Ausland, ne? Damit auch das Ausland mitbekommt, auch wir zum Beispiel in Deutschland, was im Iran gerade passiert. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das Regime im Iran versucht, das zu unterdrücken. Und das haben sie auch schon, ich glaube, die haben so 1, 2 Tage nach den Protesten, die am 16. September begonnen haben, erstmal gebraucht, um zu realisieren, dass es tatsächlich was Großes ist. Und dann haben sie ganz schnell versucht, die freie Berichterstattung zu unterdrücken. Und das ist tatsächlich typisch für autoritäre Regime, also Regierungen, die mit harter Hand regieren, sage ich mal, und ihrem Umgang mit solchen Protesten. Und das ist auch typisch, das beobachten wir immer wieder von Reporter ohne Grenzen, dass als eines der ersten Grundrechte, sage ich mal, die eingeschränkt werden in solchen Situationen, eigentlich immer die Pressefreiheit mit dabei ist. Und zwar, weil das Regime sozusagen nicht möchte, dass die anderen Menschenrechtsverletzungen, die dann kommen, willkürliche Inhaftierungen oder auch natürlich übermäßige Gewalt seitens der Sicherheitskräfte, dass die eben im Dunkeln bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine freie Presse haben, die berichtet.
Ja, was bedeutet das denn konkret für die Menschen vor Ort? Also wir haben jetzt ja schon gehört, dass freie Berichterstattung sehr wichtig ist und momentan vor allen Dingen im Iran jetzt nicht wirklich möglich ist. Ja, vor allen Dingen, wenn das Internet eingeschränkt ist, ist ja auch Kommunikation untereinander relativ schwierig. Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, WhatsApp und die sozialen Netzwerke sind ja auch eingeschränkt und nicht unbedingt zur Verfügung. Wie wirkt sich das aus?
Genau, also sowas wie Facebook und Twitter zum Beispiel sind eigentlich schon seit 2006 gesperrt, also schon richtig lange. Deswegen haben wir bei Reporter ohne Grenzen auch schon damals, und das haben wir immer mal wieder zwischendurch aktualisiert, aber das Ergebnis ist das gleiche, den Iran und vor allem auch den Cybersicherheitsrat, den es dort gibt, auf die Liste der Feinde des Internets gesetzt. So, also das ist für uns halt einfach so ein Mittel, noch bekannter zu machen, wie es dort aussieht. Das interessiert das Regime in Teheran natürlich gar nicht, was wir machen, ne? Aber darum geht es uns in dem Fall auch nicht unbedingt.
Wie gehen denn die Menschen ja, da vor Ort jetzt mit der Sperrung um? Also ich habe schon öfters was von VPN gehört. Könntest du vielleicht einmal erklären, was das ist und was das mit der momentanen Situation oder wie du jetzt bereits ja gesagt hast, dass es schon jetzt seit mehreren Jahren zum Beispiel Twitter verboten ist. Quasi, was bedeutet das und welchen Wert hat dann ein VPN im Iran?
Genau, also richtig, da war ich kurz rausgekommen. Also Facebook und Twitter sind schon ganz lange verboten. Instagram erst seit kurzem, WhatsApp auch. Also Instagram war das soziale Medium, das die Leute, gerade auch die Jugend natürlich, noch am meisten benutzt haben. Ne? Durchaus, also klar, für das, was wir alle für Instagram benutzen, aber schon auch für Journalismus, sage ich mal. Oder wenn man es ein bisschen niederschwellig sagt, einfach für Verbreitung von Informationen. Das muss ja nicht immer Journalismus sein, ist es aber oft eben. Und was jetzt gerade passiert, zu den VPNs komme ich gleich, ist das sozusagen, man sollte sich das nicht so vorstellen, dass das Internet komplett im ganzen Land und zu jeder Zeit abgeschaltet ist. Das ist es in Kurdistan, das ist die Region, aus der Mahsa Jina Amini stammte, die gestorbene, ja, unter den Händen, sage ich mal, der brutalen Sicherheitskräfte gestorbene Frau vor einem Monat, aus der sie stammt. Da ist wirklich eine flächendeckende, aber auch nicht rund um die Uhr, eine flächendeckende Sperre. Und in den anderen Teilen des Landes ist es wie so eine Art, man kann sich es wie so eine Art digitale Ausgangssperre vorstellen. Ne? Also manchmal über mehrere Stunden hinweg ist das Internet gesperrt, übrigens auch die normalen Telefonverbindungen stellenweise. Aber manchmal funktioniert es dann auch. Ne? Manchmal funktioniert das WLAN besser, weil die Regierung halt davon ausgeht, wenn die Leute zu Hause hocken, protestieren sie nicht unbedingt. Ne? Die machen das ja auf den Straßen. Das heißt, sie machen mehr die Sperren. Das kann man technisch so steuern auf den Straßen, also das mobile Internet. Ne? Also es ist mal so. Und das erklärt auch, dass so viel Informationen und auch Videos zum Beispiel nach außen dringen. Ne? Also es gibt zum Beispiel, es gibt ganz viele davon, aber es gibt zum Beispiel einen Instagram-Kanal, der heißt, naja, 1500 Fotos wäre so die Übersetzung. Und die bekommen hunderte, manchmal tausend Videos und Fotos zugeschickt jeden Tag, versuchen die so gut es geht zu verifizieren, also zu beurteilen, okay, stimmt das oder ist das vielleicht irgendwas von früher oder so, was irgendeinen Zweck erfüllen soll? Ist das Video richtig sozusagen? Und dann laden sie die hoch auf ihrem eigenen Instagram-Account. Genau, jetzt haben wir aber eben gesagt, Instagram ist ja gesperrt. Und eben auch wieder. Nicht immer, nicht zu jeder Zeit. Und es gibt die Möglichkeit, mit VPNs zum Beispiel doch darauf zuzugreifen. Auf das Internet selber und auch auf die sozialen Netzwerke. VPN ist im Endeffekt, ja, gibt es als App zum Beispiel, ist quasi ein kleines Programm, das dafür sorgt, wenn ich das anschalte, wenn ich dann ins Internet gehe, was mir sozusagen eine andere Identität gibt, wenn man so will. Ne? Also was dann, wenn ich im Iran sitze und zum Beispiel auf eine gesperrte Webseite zugreifen möchte, dann geht das erstmal nicht. Aber VPN täuscht vor, als würde ich zum Beispiel in Deutschland sitzen oder in den USA. Und für diese IP-Adressen heißt das, also für diese Herkünfte sozusagen, gilt die Sperre dann nicht. Und zack, schon bin ich im Internet. Aber natürlich ist die iranische Zensurbehörde da relativ schlau. Verbietet natürlich solche VPNs, hat relativ zeitig auch schon die App Stores gesperrt von Android und iPhone. Das heißt, man kann diese VPNs nicht mehr ohne weiteres runterladen. Dann gibt es aber wieder andere technische Möglichkeiten, die das dann doch ermöglichen. Also ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber wenn man da mal einen Strich drunter zieht, oder es gibt durchaus Nutzer und Nutzerinnen, die trotzdem das alles noch hinbekommen im Internet, aber das sind dann eher so die jungen Menschen, die auch so technisch versierten Menschen. Und die Älteren, naja, die können am Ende dann hauptsächlich das landesweite Radio und vor allem das landesweite staatliche Fernsehen gucken. Und da kann man sich vorstellen, wie über die Proteste berichtet wird, nämlich eher so, sie seien vom Ausland gesteuert, sie seien, die Gewalt ginge quasi von den Protestierenden aus. Und über die staatliche Gewalt findet man da leider gar nichts.
Ja, auf jeden Fall danke für die gute Erklärung. Wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon von mehreren Opfern oder von sehr vielen Opfern während der Proteste mitbekommen. Würdest du eine spezielle Personengruppe eingrenzen, die besonders von dem Vorgehen der Regierung gegen die Presse bedroht ist? Also, ich sag mal so. Sind es eher wirklich die Journalisten? Sind die eher versteckt? Oder sind die wirklich, dass sie öffentlich auf die Straßen gehen und sich quasi als Journalist bekennen, wenn man das so sagen kann? Oder sind die wirklich mehr im Hintergrund, dass die, wie du bereits erklärt hast, zum Beispiel die oder das Videomaterial, die sie geschickt bekommen, dass die sich eher darum kümmern, dass es veröffentlicht wird oder verhalten, oder sind die mehr auf den Straßen?
Ja, also es gibt beides und die Grenzen verschwimmen halt dann auch manchmal, ne? Weil wenn man sich vorstellt, wie man jetzt als kritischer Journalist, der vielleicht gerade, naja, nicht so gerne verhaftet werden möchte, also so ein bisschen undercover bleibt, ne? Und dann, ich möchte aber trotzdem als Journalist arbeiten, das heißt, ich brauche das Internet irgendwie dafür. Das Internet ist aber überwacht, relativ stark, ne? Also ich muss schon wirklich höllisch aufpassen, dass ich da nicht irgendwie mich sozusagen verrate, quasi, ne? Und das wechselt, ne? Also ich kann sozusagen gestern noch ein ganz normaler Journalist gewesen sein, aber heute bin ich so drin in meiner journalistischen Arbeit, weil ich das auch wichtig finde, gerade zu berichten, was passiert, dass ich dann aber im Fokus des Regimes gerate, ne? Was wir beobachten, wir gucken natürlich, ich weiß nicht, ob die Journalisten und Journalistinnen die gefährdetste Gruppe gerade sind, aber sie sind gefährdet, definitiv. Das ist halt die Gruppe, auf die wir als Reporter ohne Grenzen schauen. So, und es gibt viele Berichte von Journalistinnen und Journalisten, die nach Mitternacht Besuche von den Sicherheitskräften bekommen haben. Ne? Natürlich ohne irgendeinen richterlichen Beschluss oder so. Ne? Einfach zack, Tür auf. So, die mussten ihre Geräte abgeben oder zumindest Passwort abgeben und durchschauen lassen, ob sie nicht irgendwas Kritisches gefilmt hätten. Viele wurden gleich mitgenommen, viele wurden ins Gefängnis gesteckt. Nach unserer Zählung Und andere Organisationen haben da sogar schon mehr gezählt, sind das 27 Medienschaffende seit Beginn der Proteste, die jetzt im Gefängnis sitzen. Deswegen ist es ja, also ist es wirklich gerade sehr, sehr gefährlich, als Journalist oder Journalistin zu arbeiten. Auch weil das Regime halt versucht, alle so zu Sündenböcken zu machen. Also da gibt es dann zwei Narrative, also so zwei Erzählungen quasi. Die eine ist, die ganzen Journalisten seien Nestbeschmutzer, ne? Also die gerade mit Blick auf das Ausland irgendwie ziehen die das Bild von unserem Iran in den Dreck. Und das, die zweite Erzählung ist, die seien alle vom Ausland besteuert. Und vor allem, das sind immer so die Hauptsündenböcke, die das Regime seit vielen Jahren schon nach vorne zerrt, von Israel gesteuert oder von den USA gesteuert.
Okay. Wenn man jetzt, wir nehmen an, ich bin Journalistin im Iran und habe irgendwas Kritisches gepostet, gefilmt oder vielleicht auch nicht, aber bin trotzdem jetzt in den Fokus der Sicherheitskräfte gekommen und würde jetzt in ein Gefängnis mitgenommen werden. Wie sehen die Chancen denn jetzt da für mich aus, dass ich da heile irgendwann wieder rauskomme? Oder ist es wirklich so, dass ich dann erstmal vielleicht 10, 15 Jahre im Gefängnis sitzen müsste?
Also das kann, ja, das kann durchaus sein, leider, ne? Und das Schreckliche ist, dass die Haftbedingungen in den Gefängnissen und vor allem in denen, die dann diese ja, politischen Gefangenen, zu denen die Journalisten und Journalistinnen dann auch zählen, kommen, wirklich berüchtigt sind, ne? Also es gibt da das Evin-Gefängnis, von dem liest man immer mal, das ist so am Nordrand von Teheran. Da hat es auch schon Todesfälle gegeben unter inhaftierten Journalisten und Journalistinnen. Auch Anfang des Jahres übrigens erst einer, der sich Corona eingefangen hatte und dann unzureichend behandelt wurde und dann, ich glaube allerdings im Krankenhaus da gestorben ist. Aber der Grund quasi waren die Zustände in diesem Gefängnis. Da gibt es das Karacak-Gefängnis, in das eine bekannte Journalistin Anfang dieser Proteste jetzt im September gekommen wurde. Das ist so 30 Kilometer außerhalb von Teheran. Also da möchte man einfach nicht rein, so, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass man sozusagen einen fairen Prozess bekommt, ne? Sprich, dass man einen Richter, Quatsch, einen Anwalt oder eine Anwältin sich nehmen kann und dann bespricht man eine Strategie, eine Verteidigung. Nee, da ist man, das bekommt man manchmal gar nicht, ne? Also dann man bekommt manchmal nicht mal das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und dementsprechend hat man auch nicht wirklich große Chancen, da rauszukommen. Also aktuell sind 41, nach unserer Zählung wieder, 41 Medienschaffende im Gefängnis und von Entlassungen bekommen wir leider sehr, sehr wenig mit.
Naja, sowas in die Richtung habe ich mir schon gedacht. Jetzt ein kleiner Themenwechsel. Wie wichtig ist es denn, dass andere Länder über die Proteste im Iran berichten? Also ist es wirklich einfach nur zur Aufklärung der Bürger und Bürgerinnen? Oder ist es so, dass das vielleicht auch nachhaltige Verbesserungen bewirken kann oder generell irgendwelche anderen quasi Folgen haben kann?
Ja, das ist immer die Hoffnung, ne? Also natürlich, die erste Ebene ist, dass man einfach mitbekommt, was gerade passiert. Also Leute wie wir, ne, in Deutschland sozusagen, dass auch wir mitbekommen, was im Iran passiert. Jetzt können wir natürlich ne, sagen, das ist nicht meine Meinung, aber man könnte natürlich sagen, ja, was interessiert mich, der Iran ist total weit weg. Aber erstens gilt das nicht mehr, weil unsere Welt einfach so zusammenhängt. Und die zweite Ebene ist noch viel wichtiger. Was ich vorhin gesagt habe, ne, wenn sozusagen die Pressefreiheit mit Absicht eingeschränkt wird, dann ist das, dann kann man quasi, dann fehlen sozusagen die Taschenlampen oder die Strahler, um die düsteren, die dunklen Ecken auszuleuchten, ne? Und in diesen düsteren und dunklen Ecken in so einer Gesellschaft wie der iranischen, gilt aber auch für mehrere andere Länder, da passieren halt dann die Menschenrechtsverbrechen, ne? Da passieren die willkürlichen Inhaftierungen, da passiert die Gewalt vom Regime, da passiert aber auch sowas wie Korruption, ne? Also, dass man sich bereichert auf Kosten anderer, ne? Also Verstrickungen von der Politik auch zu den Businessleuten. Das passiert alles viel mehr und viel weniger überwacht, wenn eben die Berichterstattung fehlt, ne? Also wenn die Journalisten und Journalistinnen nicht mehr frei berichten können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da hinschaut, auch vom Ausland aus. Das iranische Regime hat sich oft nicht besonders geschert ums Ausland. Und ich kann das natürlich auch verstehen aus deren Sicht, ne, wenn ich die Perspektive einnehmen möchte. Gerade wenn man zu so einer Art Paria-Staat gemacht wird oder angesehen wird. Ne? Aber trotzdem, die einzelnen Leute können dafür gar nichts, sozusagen. Aber es ist schwierig, weil Ja, ob jetzt sozusagen die freie Presse, die internationale, wenn die auf ein Land guckt, wirklich für Verbesserungen sorgen kann, ist schwer zu sagen. Wir hoffen das natürlich und wir müssen dafür kämpfen, weil, glaube ich, wir als internationale Gemeinschaft und jetzt zum Beispiel auch als eine Organisation wie Reporter ohne Grenzen, das den Leuten auch so ein bisschen schuldig sind. Was dann wirklich am Ende rauskommt, ja, da kann man nur hoffen und weiter dran arbeiten.
Wäre es denn jetzt aus Sicht eines Journalisten oder einer Journalistin, wäre es denn da jetzt quasi für den Erfolg der Proteste, wäre es da jetzt quasi besser, wenn man das aus dem Iran direkt berichten würde oder wenn man jetzt beispielsweise aus dem Iran geflohen ist oder momentan hier zum Beispiel im Elixier in Deutschland ist, was würde dann quasi eine größere Wirkung haben?
Also ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Man kann nur gut aus dem Ausland sozusagen berichten. Man kann das dann ein bisschen mehr in Ruhe mit weniger Gefährdung machen, wenn man die Quellen vor Ort hat. Also manchmal vergleiche ich das so mit Wald und Bäumen. Man braucht beides. So manchmal, wenn ich im Wald stehe, dann sehe ich zwar die einzelnen Bäume super gut und kann mir die Rinde angucken und kriege alles ganz, ganz genau mit, aber mir fehlt so ein bisschen der große Blick, der auch noch woanders hinschaut, ne, und das alles so ein bisschen einordnen kann, weil eben überall Bäume um mich rumstehen. Und wenn ich jetzt aber mit einer Drohne über dem Wald schwebe und von oben gucke, dann kann ich das, dann kann ich super gut Zusammenhänge erkennen, aber mir fehlt eben der direkte Blick. Ich erkenne die einzelnen Baumarten und was da noch so rumkriecht und fliegt, nicht so genau. Also ein bisschen blumig erklärt, aber ich glaube, man braucht tatsächlich beides. Ne? Die Leute, die Journalisten und Journalistinnen vor Ort brauchen, die müssen ihre Inhalte nach außen spielen, weil sie zum Beispiel selber vielleicht auch gar nicht berichten können wegen der Gefahr. Ne? Das gibt es nämlich auch, dass Journalisten und Journalistinnen im Iran halt einfach nur ihr Material rausgeben und selber nicht berichten aus Sicherheitsgründen. Also man braucht sich da wirklich gegenseitig. Und zu empfehlen, zu fliehen oder zu flüchten, ja, schwierig. So, ich kann es total verstehen, aber wir brauchen auch Leute vor Ort einfach. Ne? Aber mir in meinem Schreibtisch hier oder in meinem Sessel quasi, kann ich das nicht mit gutem Gewissen sozusagen beurteilen. Ne? Ich hab da eine ganz leichte, einfache Rolle.
Okay, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage, und zwar wie du generell oder ob du denkst, dass die momentanen Proteste, ob die wirklich auf eine Veränderung im Iran quasi hinaufarbeiten oder ob es eher so sein wird, dass es jetzt relativ viel quasi Aufmerksamkeit darum gibt und ja auch weltweit, wie wir jetzt mitbekommen. Und das jetzt einfach in 2 bis 3 Monaten vielleicht wieder ein bisschen abebbt und man dann im Endeffekt nicht mehr so viel mitbekommt und sich dann leider auch nicht so viel zum Beispiel jetzt im Hinblick auf die Frauenrechte getan hat. Oder denkst du, dass es wirklich jetzt die Chance ist, dass jetzt da zum Beispiel Reformierungen kommen?
Ja, das ist für mich nicht so leicht zu beurteilen, ne, weil ich halt vor allem auf die Situation der Journalisten und Journalistinnen gucke. Aber wenn ich so die Berichterstattung verfolge und auch das internationale Medienecho, dann ist das schon sehr, sehr groß gerade, ne? Dann ist das zum Beispiel auch größer aus meiner Sicht als die letzten wirklich umfangreichen Proteste 2019 im November, die leider auch für wahnsinnig viel Todesopfer durch die Sicherheitskräfte des Regimes gesorgt haben. Ich wünsche es den Iranerinnen und Iranern und vor allem auch den Frauen, dass sich wirklich was tut. Aber ich weiß auch, dass das iranische Regime sehr zäh ist und vor allem auch sehr viel Erfahrung hat mit der Unterdrückung solcher Freiheitsbestrebungen. Und ich glaube, gerade deswegen ist es wichtiger, dass wir da ja auch irgendwie solidarisch sind, ne, auch international. Und das können auch wir selber, ne, auch du und ich und unsere Hörerinnen und Hörer können das, indem wir uns informieren schon mal alleine, ne, indem wir irgendwie zeigen, dass uns das nicht egal ist, wenn es ein Land ist, das jetzt kein Nachbarland zu Deutschland ist zum Beispiel und wir vielleicht auch andere Probleme und Themen haben. So, ne? Aber ich glaube, diese Solidarität ist wichtig und das bekommen wir auch immer wieder zurückgemeldet. Ne? Wir setzen uns ja auch für Journalisten und Journalistinnen ein, die im Gefängnis sitzen und die sagen, wenn wir sie irgendwann frei bekommen haben, immer, wirklich immer, dass es denen so viel Kraft gegeben hat, zu wissen, dass sich da jemand einsetzt und jemand solidarisch ist, ne? Also für sie mitdenkt und mitfühlt. So. Und das kann auch jeder tun.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank und ich bewundere auf jeden Fall sehr, eurer Arbeit. Ja, dann Dankeschön für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ja, bis bald vielleicht.
Ja, genau. Vielen Dank auch und auch dir und euch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.